Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Die Anspannung war Volodymyr Selenskyj ins Gesicht geschrieben. Diesmal erschien er nicht im schwarzen Militärlook. Diesmal trug er einen schwarzen Anzug. Das Gespräch im Oval Office vor den Augen der Öffentlichkeit endete anders als Ende Februar nicht im Eklat. Und auch die Vertreter Europas, allen voran Kanzler Merz, Präsident Macron, NATO-Chef Rutte und Ursula von der Leyen, wirkten gut abgestimmt. Das Signal an Trump war, wir brauchen einen umfassenden Gefangenenaustausch und vor allem einen Waffenstillstand vor weiteren Gesprächen. Carsten Kühntop.
Nach etwa 5 Stunden intensiver Gespräche im Weißen Haus tritt ein sichtlich erleichterter Friedrich Merz vor die Mikrofone.
Ich will nicht verhehlen, dass ich nicht sicher war, dass es heute so verläuft. Das hätte auch anders verlaufen können. Aber meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden.
Der Kanzler lobt die, wie er sagt, sehr gute und konzentrierte Atmosphäre der Beratungen. Zuerst sprach US-Präsident Trump mit dem ukrainischen Staatschef Selenskyj. Dann kamen die beiden mit den aus Europa angereisten Spitzenvertretern zusammen. Am Ende ist klar, Trump versucht als nächstes, einen Gipfel von Selenskyj und Kremlchef Putin zu arrangieren. Danach ist ein Dreiertreffen mit Trump denkbar. Merz pocht in diesem Zusammenhang auf die Position der Europäer.
Ich habe heute noch keine Vorstellung, was dieses Treffen auslösen kann. Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert und mehr als das, dass es nun spätestens mit diesem Treffen auch einen Waffenstillstand in der Ukraine gibt.
Mit ihrer Forderung nach einer Feuerpause durchsetzen können sich die Europäer weiterhin jedoch nicht. Trump hält eine Waffenruhe schlicht für nicht nötig und will lieber direkt in Friedensverhandlungen einsteigen. Außerdem im Fokus Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Merz begrüßt es, dass die USA bereit sind, solche Garantien zu geben. Gefragt, ob sich die Bundeswehr eventuell mit Friedenstruppen beteiligen wird, sagt der Kanzler.
Völlig klar ist, dass ganz Europa sich daran beteiligen sollte. Es geht ja hier nicht nur um das Territorium der Ukraine. Es geht um die politische Ordnung Europas. Und dass wir daran auch als Bundesrepublik Deutschland ein hohes Interesse und eine hohe Verantwortung haben, uns zu beteiligen, ist für mich klar.
Allerdings sei es noch zu früh, um über eine Entsendung von Soldaten zu reden. Merz sagt, darüber werde er auch mit dem Koalitionspartner in Berlin zu sprechen haben. Rückendeckung gibt der Kanzler der Ukraine in einer weiteren Kernfrage, der Frage eines Gebietstausches. Russland verlangt etwa ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes.
Der Ukraine, und darüber ist auch heute nicht gesprochen worden, dürfen keine Gebietsabtretungen aufgezwungen werden. Die russische Forderung, Kiew möge die freien Teile des Donbass aufgeben, entspricht nur, um es einmal von den Dimensionen deutlich zu machen, in der Dimension dem Vorschlag, als wenn die USA auf Florida verzichten müssten.
Solch eine Entscheidung, so Merz, könne nur die Ukraine selbst treffen. Auffällig war, dass US-Präsident Trump Selenskyj mit demonstrativer Wärme vor dem Weißen Haus empfing. Selenskyj trägt einen schwarzen Anzug, als er aus seinem Wagen steigt. Trump würdigt das, als er ihm die Hand gibt, legt kurz seinen Arm auf Selenskys Schulter und auf Zuruf eines Reporters, ob er eine Botschaft an die Menschen in der Ukraine habe, sagt er, dass wir sie lieben. Eine Pressebegegnung im Oval Office bleibt direkt danach ebenfalls im Rahmen des Üblichen. Beide Staatsoberhäupter gehen auffallend höflich miteinander um. So bedankt sich Selenskyj zuallererst bei Trump für dessen Bemühungen, das Töten zu beenden. Zu Beginn des Treffens im großen Kreis mit dem US-Präsidenten Selenskyj und den Spitzenvertretern aus Europa bittet Trump die Anwesenden reihum, ein paar Worte vor laufender Kamera zu sprechen. Als er den Bundeskanzler vorstellt, fällt ihm Merz' gesunde Farbe auf.
You look great with your tan. Where did you get that tan? I want to get a tan like that.
Woher Merz diese großartige Bräune habe, das wolle er auch, scherzt Trump. Da haben die Anwesenden viele Stunden ernsthafter Beratungen noch vor sich.
Aus Washington war das Carsten Kühntop. Donald Trump unterbrach die Beratung mit Selenskyj und den übrigen Europäern nach relativ kurzer Zeit, um mit Wladimir Putin zu telefonieren. Anschließend stellte er ein Zweiertreffen zwischen Putin und Selenskyj und einen darauf folgenden Dreiergipfel in Aussicht. Der Kreml wollte das bisher nicht bestätigen. Björn Blaschke.
Ob sich Wladimir Putin tatsächlich auf das angekündigte Treffen mit Volodymyr Selenskyj einlassen wird, ist noch unklar. Von russischer Seite gibt es bisher keine Bestätigung. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS zitierte lediglich Putins außenpolitischen Berater. Juri Uschakow sagte, Putin und US-Präsident Donald Trump hätten sich für eine Fortsetzung der direkten Gespräche zwischen der russischen und der ukrainischen Delegation ausgesprochen. Putin und Trump hätten auch über die Idee diskutiert, die russisch-ukrainischen Verhandlungen auf höherer Ebene zu führen. Anfang dieses Monats hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow noch gesagt, ein Treffen Putin-Selenskyj sei möglich, aber, so wörtlich, erst wenn die notwendige Arbeit auf Expertenebene erledigt und die nötige Distanz überwunden ist. Zuvor hatte es immer geheißen, ein direktes Treffen der Präsidenten könne frühestens dann stattfinden, wenn Experten ein Abkommen ausgehandelt haben. Oder ein Treffen könne stattfinden, aber Selenskyj dürfe keine Verträge unterzeichnen, weil er als Präsident nicht mehr legitimiert sei. Tatsächlich ist Selenskyjs Amtszeit abgelaufen, aber im Kriegszustand darf in der Ukraine keine Präsidentschaftswahl stattfinden. So oder so, das erste und bisher letzte Mal hatten sich Putin und Selenskyj Ende 2019 getroffen, unter deutsch-französischer Vermittlung in Paris. Das Ziel des Gipfels damals, die Wiederbelebung eines Friedensabkommens von 2015 für die Ostukraine.
Björn Blaschke war das. Zurück nach Berlin. Friedrich Merz zeigte sich also hochzufrieden über die Beratung im Weißen Haus. Außenminister Wadephul, der teilte heute hier im Deutschlandfunk die positive Einschätzung und regte eine Debatte darüber an, ob und wie sich die Bundeswehr an einer Friedenssicherung beteiligen könnte. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Es gibt allerdings auch kritische Stimmen.
Ja, ich finde wenige kritische Stimmen, das muss man sagen. Überwiegend ist doch in Europa insgesamt, aber auch in Deutschland, ein Gefühl der Erleichterung oder vorsichtiger Hoffnung mit Blick darauf, dass man den Eindruck hat, der Prozess geht weiter. Es gibt Stimmen wie die von dem grünen Außenpolitiker Omid Nuripur, der sagt, da sei substanziell nichts vorangekommen. Man dürfe sich nicht vernebeln lassen, nur weil es dieses Mal keinen Eklat gegeben hat. Aber nach meinem Eindruck doch überwiegend die Hoffnung, dass man jetzt in Bewegung kommt.
Wie fallen denn insgesamt die Reaktionen aus, konkret?
Ja, wir sehen es natürlich, dass sich innenpolitisch eine Debatte anbahnt über die Frage, wie konkret Sicherheitsgarantien aussehen können. Wir haben den Bundesaußenminister Wadephul heute Morgen im Deutschlandfunk gehört. Auch wenn wir die Äußerungen von Friedrich Merz zusammennehmen, dann scheint man sich doch auch innerhalb der Koalition darauf einzustellen, dass da auch auf Deutschland militärische Herausforderungen zukommen werden. Was heißen Sicherheitsgarantien, fragte Wadephul heute Morgen selbst im Deutschlandfunk und sagte, das heißt dann, dass im Fall eines erneuten Angriffs politisch und militärisch gehandelt werden muss. Gleichzeitig die Frage, was konkret das etwa für die Bundeswehr bedeutet, da hören wir immer wieder auch in Hintergrundgesprächen. Das ist viel zu früh, darauf jetzt konkrete Antworten zu geben, aber die Diskussion bahnt sich an und auch ein Politiker wie Rolf Mützenich, heute Morgen im Deutschlandfunk, ja immer jemand, der besonders militärischem Engagement, zum Teil auch Waffenlieferungen, skeptisch zurückhaltend gegenüberstand, sagte, natürlich muss es diese Sicherheitsgarantien geben, damit sich die Ukraine weiterhin erwehren kann gegen mögliche weitere Angriffe aus Russland.
Ist es tatsächlich zu früh, über eine Entsendung von Bundeswehrsoldaten nachzudenken oder läuft da hinter den Kulissen schon die Diskussion?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich zu früh, um das irgendwie zu konkretisieren, aber die Formationen bilden sich, in denen darüber gesprochen wird und auch von Friedrich Merz, von Johann Wadephul, dem Bundesaußenminister, haben wir gehört, dass da möglicherweise Entscheidungen des Bundestages involviert sein müssen. Das heißt ja, ein Einsatz der Bundeswehr in einer möglichen Friedenstruppe würde mandatiert werden müssen vom Deutschen Bundestag, aber es ist auch allen Beteiligten klar, dass das natürlich jetzt ein heikles Thema in der Koalition ist. Da muss die SPD, da müssen Teile der SPD mitgenommen werden. Gleichzeitig, wenn man Rolf Mützenich heute Morgen gehört hat, dann ist doch da auch die Erleichterung spürbar, dass das jetzt vorangeht, was linke Teile der SPD immer wollten, nämlich echte Friedensverhandlungen. Es schmerze ihn zwar, sagte Rolf Mützenich, dass das jetzt von Donald Trump so maßgeblich ausgegangen sei, aber trotzdem auch in diesem Teil der Koalition doch die Hoffnung, die Erwartung, dass man jetzt auf dem Weg von Friedensverhandlungen vorankommt und dann sich sozusagen auch bei dem Thema, was militärische Unterstützung der Ukraine angeht, in einer anderen Lage befindet als zurzeit, als in den letzten Jahren, in der es ja immer wieder nur um die Frage von Waffenlieferungen und möglichst weitergehenden Waffenlieferungen gegangen war.
Reaktionen aus Berlin zusammengefasst waren das von Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Schönen Dank. Und am Telefon ist Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Guten Tag, Frau Fischer.
Hallo, Herr Heckmann.
Frau Fischer, die Europäer bekommen heute gute Nachrichten für ihr Auftreten. Sie seien gut abgestimmt nach Washington gereist. Sehen Sie das auch so?
Ja, das sehe ich auch so. Das, was man nach dem kurzen Pressestatement in der Nacht von Freitag auf Samstag, das Donald Trump und Wladimir Putin abgegeben haben in Anchorage, das, was man befürchten musste, nämlich dass sozusagen es zu einer erneuten Drucksituation kommt für Selenskyj und dann die Verantwortung für ein mögliches Scheitern von Gesprächen auf ihn abgeschoben wird, das ist nicht passiert. Und ich denke, das hat in großen Teilen auch mit der Präsenz der europäischen Politiker und Politikerinnen zu tun. Allerdings würde ich in meiner optimistischen Einschätzung hier enden und das nicht weiter interpretieren wollen.
Mhm. Friedrich Merz hat gesagt, seine Erwartungen seien übertroffen worden. Der grünen Außenpolitiker und Bundestagsvizepräsident Omid Nuripur, Stefan Detjen hat ihn gerade schon zitiert, hat gesagt dazu, substanziell sei man eigentlich nicht vorangekommen. Wer hat recht?
Also ich sehe auch keine substanziellen Fortschritte. Man muss diese beiden treffen, das in Anchorage Freitagnacht und das gestrige in Washington ja sozusagen in Kombination sehen. Und ich denke, im Weiteren wird der Teufel im Detail stecken und ich sehe weder, dass Russland von substanziellen Forderungen, Maximalforderungen abgerückt ist im Bereich Sicherheitsgarantien, noch im Bereich territoriale Fragen in der Ukraine etc. Also ist die Gefahr, dass sich dieser Prozess, der jetzt läuft, den ich explizit nicht als Friedensprozess bezeichnen möchte, weil ich das wirklich nicht sehe, dass der sich festfährt genau an diesen Detailfragen. Insofern, ja, ich sehe da wenig Fortschritt.
Greifen wir mal einen Punkt raus, Frau Fischer, der den Europäern sehr wichtig war, den haben Sie stark gemacht, den haben Sie in diesem Fünf-Punkte-Plan erwähnt und Friedrich Merz gestern auch nochmal im Weißen Haus, nämlich den des Waffenstillstands. Er hat es etwas vorsichtiger formuliert, er hat gesagt, wir wünschen uns einen Waffenstillstand und zwar vor dem nächsten Treffen. Trump hat darauf reagiert und gesagt, brauche man eigentlich nicht, wäre schön, aber braucht man nicht unbedingt. Als er die letzten 6 bis 7 Kriege beendet habe, habe es auch keinen Waffenstillstand gegeben. Also eine klare Differenz. Weshalb wäre aus Ihrer Sicht ein Waffenstillstand wichtig?
Also erstmal muss man ja sagen, dass Donald Trump seine eigene Position dazu in den letzten Wochen einfach um 180 Grad revidiert hat, umgedreht hat. Denn er war derjenige, der vor allen Dingen die ukrainische Seite massiv unter Druck gesetzt hat im Frühjahr mit der Forderung eines bedingungslosen Waffenstillstandes. Nach dem Debakel im Weißen Haus Ende Februar hat die ukrainische Seite sich dann unter massivem Druck wegen der Suspendierung von Militärhilfen und Geheimdienstinformationen genau dazu bereit erklärt. Und seitdem ist sozusagen die Ukraine bereit zu einem Waffenstillstand, unterstützt von ihren europäischen Partnern, während Russland genau dieses Gespräch blockiert. Und aus ukrainischer und europäischer Sicht wäre dieser Waffenstillstand, und das halte ich für richtig, die Grundvoraussetzung für einen geregelten und eben auch, was die technischen und die prozeduralen Details anbelangt, soliden Verhandlungsprozess zum Thema dauerhafterer Waffenstillstand und dann möglicherweise perspektivisch eine Friedensregelung zwischen den beiden Staaten. Aber die russische
Warum wäre das so wichtig? Pardon, wenn ich dann nochmal einhake. Trump sagt ja, man kann auch unter Feuer verhandeln.
Man kann unter Feuer verhandeln, aber unter Feuer verhandeln würde bedeuten, in der jetzigen Situation, dass die Ukraine immer unter enormem Druck verhandeln müsste. Russland kommt nach wie vor mit seinen Eroberungen sehr, sehr langsam voran, zahlt einen ungeheuren Blutzoll, aber die russische Diktatur ist eben bereit, diesen Blutzoll zu zahlen, die eigenen Leute dafür ins Feuer zu schicken und macht langsame territoriale Fortschritte im Osten der Ukraine. Die Ukraine ist in ihrem Verteidigungskrieg gegen die russische Invasion unter enormem militärischem Druck und genau das wird, wie es ja jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten bereits der Fall war, die ukrainische Verhandlungsposition in sehr negativer Weise beeinflussen. Deswegen ist ein Waffenstillstand, wäre ein Waffenstillstand wichtig.
Der Generalsekretär der NATO, Mark Rutte, der ja gestern auch dabei war, der hat gesagt, dass Trump versprochen hat, dass sich die USA beteiligen würden an Sicherheitsgarantien. Das wäre ein Gamechanger gewesen. Trump hat das ja bisher immer abgelehnt. Jetzt sagt Trump, we will be involved, also wir sind im Boot, die USA. Das ist doch in der Tat eine neue Qualität, oder?
Also auch hier habe ich, entschuldigen Sie bitte, wenn ich so pessimistisch reagiere, aber auch hier habe ich große Zweifel, denn ich denke, dieses Trumpsche Statement geht auf die Begegnung mit Wladimir Putin am vergangenen Freitag zurück. Und was Putin getan hat, ist, er hat auf eine sehr vage Art und Weise angedeutet, dass auch Russland bereit wäre, zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Und das bedeutet aus russischer Perspektive nichts anderes als eine Rückkehr zu den Verhandlungen über dieses Istanbuler Kommuniqué 2022, als Russland für sich in Anspruch genommen hat. Und es war einer der Punkte, an denen diese Verhandlungen dann, die bilateralen Waffenstillstandsverhandlungen gescheitert sind, für sich in Anspruch genommen hat, ein Garantor unter anderen zu sein. Das heißt, Russland wäre in der Lage gewesen, wäre dieses Abkommen zustande gekommen, jede Form von Sicherheitsgarantie, jede Form von militärischer Aktion gegen eine neue Invasion zu blockieren. Das ist das, was Putin meint, wenn er vage sagt, ja, wir sind bereit zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Ich glaube nicht, dass Donald Trump und seine Umgebung sich dessen wirklich bewusst sind. Aber darauf fußt diese positive Reaktion des amerikanischen Präsidenten. Das Beste, was dabei in meinen Augen herauskommen könnte, wäre eine sehr vage, meinetwegen gemeinsame Erklärung, die Russland und möglicherweise auch noch weitere Drittstaaten, die Russland vorschlagen könnte, mit einschließen würde. Und die sehr nahe wäre an der Bedeutung oder Nichtbedeutung zum Beispiel des Budapester Memorandums von 1994, also das Papier nicht wert wäre, auf dem sie geschrieben steht.
Wir
also ich bin da sehr, sehr pessimistisch.
Noch eine Minute Zeit, Frau Fischer, ja. Sicherheitsgarantien, möglicherweise kommt da was auf Deutschland zu, deutsche Soldaten könnten dorthin entsandt werden in die Ukraine. Die Bundesregierung sagt immer, es ist zu früh. Macron hat schon lange darauf vorbereitet, dass das möglich sein könnte. Hat die Bundesregierung Zeit verloren, die Bevölkerung darauf vorzubereiten?
Also ich denke, wir haben ein grundsätzliches Problem mit der deutschen Debatte, die immer wieder zu sehr in Richtung des Aggressors Russlands schwingt. Ich halte die Debatte über Stationierung von Truppen im Moment von der Substanz her tatsächlich noch für verfrüht, weil auch hier die russische Seite auf keinen Fall zu Zugeständnissen bereit sein wird. Russland wird das nicht akzeptieren. Dennoch halte ich diese Debatte auf sozusagen Vorbereitungsebene für wichtig. Und ich denke, ja, das muss klar in die Bevölkerung kommuniziert werden. Und auch Deutschland, wenn es irgendwann dahin kommt, muss einen Beitrag dazu leisten.
Die Einschätzung von Dr. Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Fischer, ich danke Ihnen für Ihre Expertise.
Vielen Dank Ihnen.
In der Ukraine, da schaut man mit einer Mischung aus Sorge und Erleichterung auf das gestrige Treffen. Insgesamt scheint die Erleichterung zu überwiegen, dass es nicht erneut zu einem Eklat im Weißen Haus gekommen ist. Sabine Adler.
So viel Anerkennung über die europäischen Partner gab es selten in der Ukraine. Gut gemacht, Europäer. Respekt und Ehre, lobt zum Beispiel der Unternehmer Valery Pekar. Ähnlich klingt die Parlamentsabgeordnete Ivana Klimpusch-Zinsatze. Allerdings schwingt bei ihr immer noch Skepsis mit. Für mich war wichtig zu hören, dass Bundeskanzler Merz jetzt über den gemeinsamen Druck auf die Russische Föderation gesprochen hat. Nur bisher sehen wir diese Bereitschaft von Seiten der USA nicht, was mich beunruhigt. Denn man darf das Raubtier in Moskau nicht für seine Verbrechen, Tyrannei und seinen Terrorismus belohnen und gleichzeitig hoffen, dass es nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine nie wieder Blut vergießen wird. Ich bin ziemlich skeptisch, dass mit Putin überhaupt eine Einigung möglich ist, so die Abgeordnete. Der US-Präsident strebt ein schnelles Nachfolgetreffen an. Trilateral oder bilateral. Das Telefonat mit Putin nach den gestrigen Unterredungen mit den europäischen Spitzenpolitikern und Präsident Zelensky war schon Teil der Vorbereitungen. Doch einen Waffenstillstand hält Trump für verzichtbar, wie direkte Friedensverhandlungen bei anderen Kriegen gezeigt hätten. Das schmerzt die Ukrainer. Ukraine, Ukraine. Während die Gespräche liefen, gab es wieder eine Beerdigungsfeier auf dem Maidan in Kiew. Taya Daladan hat ihren Künstlerfreund David verloren, der vor 11 Tagen an der Front gefallen ist.
He was fantastic, very revolutionary oriented young man.
Er war ein fantastischer Künstler, revolutionär. Es ist so traurig, eine echte Tragödie für uns, wie es so viele gibt in diesem schrecklichen Krieg. Er hat sich freiwillig gemeldet, er ist den Weg eines Helden gegangen. Taya Daladan hofft auf nichts so sehr wie auf Frieden. Auch sie honoriert die Anstrengungen der europäischen Partner. Die europäische Unterstützung ist so wichtig im Hinblick auf den US-Präsidenten und den anderen, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte, der den Krieg begonnen hat. Auch für ihren innenpolitisch oft hart kritisierten Präsidenten Zelensky gibt es allseits Anerkennung dafür, dass er sich nicht auf inakzeptable Bedingungen einlässt, sogar für seine Charakterstärke. Er könne jetzt mit dem Gefühl in weitere Verhandlungen gehen, dass er ein Mandat der Gesellschaft hat. Der Politologe Alexander Krajew hält die Sicherheitsgarantien, die jetzt US-Außenminister Rubio erarbeiten soll, nur für die zweitbeste Lösung. Echte Sicherheitsgarantien können nur dann bestehen, wenn die Ukraine Teil der NATO ist. Nur die NATO bietet einen vollwertigen Schutz vor einem möglichen Einsatz von Atomwaffen. Doch für ein gutes Zwischenmodell ist ein internationales Truppenkontingent absolut notwendig. Nicht so positiv ist allerdings, dass die europäischen Führer, die ursprünglich die Initiative ergriffen hatten, nun eher zurückhaltend wirken. Somit bleibt trotz vorsichtiger Hoffnung immer noch Angst, auch bei Taya Daladan, der Künstlerin. Wir alle hoffen so sehr auf Frieden, aber noch sind wir ganz vorn an der Front.
Aus Kiew war das Sabine Adler. Noch in der Nacht reisten Friedrich Merz und seine europäischen Amtskollegen wieder aus Washington ab, nach dem denkwürdigen Treffen im Weißen Haus. Schon heute Mittag, in diesen Minuten nämlich, schalten sich die Staats- und Regierungschefs der EU per Video zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Klaus Remme ist uns jetzt aus Brüssel zugeschaltet. Wie erleichtert gibt man sich denn am Tag danach?
Also schon sehr. Und ich glaube, die Reaktion der Erleichterung unterstreicht, dass die Stunden im Weißen Haus eben auch ganz anders hätten ausgehen können. Der Bundeskanzler hat das ja sogar ausgesprochen. Man war unsicher, sowohl mit Blick auf die bilateralen Gespräche von Zelensky mit Trump als auch auf die dann folgende Runde im größeren Kreis. Merz sagte, seine Erwartungen seien übertroffen worden. Keir Starmer, der britische Premier, sprach gar von einem Durchbruch. Emmanuel Macron, der französische Präsident, zeigte sich skeptischer, insbesondere was die erforderliche russische Kooperation angeht. Angesichts der Ausgangslage, glaube ich, ist die Erleichterung nachvollziehbar. Denn es ist gelungen, einen weiteren Eklat im Oval Office zu vermeiden, Einfluss zu nehmen auf Trump, nach dem Treffen in Anchorage für einen Kontrapunkt der Europäer zu sorgen, die Themen Gebietsansprüche auszuklammern und eine Zusage amerikanischer Sicherheitsgarantien zu bekommen, Herr Heckmann, mit allen Fragezeichen, die bei Donald Trump immer bleiben. Friedrich Merz sagte es, glaube ich, gestern richtig, die schwierigen Entscheidungen, die kommen jetzt.
Das muss man wohl doppelt unterstreichen. Substanziell ist es ja relativ wenig, auf dem sich, auf was sich die Verhandlungspartner einigen konnten. Der Punkt Waffenstillstand ist ja ein entscheidender, den haben die Europäer hart gemacht, auch in ihrem 5-Punkte-Programm, das sie vorgelegt hatten. Merz hat die Notwendigkeit eines Waffenstillstands auch noch mal gestern unterstrichen. Trump meinte, es wäre schön, aber auch direkt ein Friedensabkommen zu erzielen wäre auch okay. Wie wird diese Frage diskutiert?
Ja, in der Tat. Das Thema ist umstritten und das ist ja so ziemlich der einzige Punkt, der gestern als klarer Dissens auf dem Tisch lag. Als Friedrich Merz sagte, ich kann mir nicht vorstellen, dass es weitere Treffen dieser Art geben wird, ohne einen Waffenstillstand, und Trump ebenso deutlich sagte, dass er das nicht für zwingend hält. Und natürlich haben diejenigen, die den gestrigen Abend vorwiegend skeptisch sehen, gute Argumente. Allen voran das der Wankelmütigkeit des amerikanischen Präsidenten. Erinnern wir uns, er selbst hatte ja vor nicht allzu langer Zeit vehement einen Waffenstillstand gefordert. Aber diese Runde gestern bildet natürlich allenfalls den Anfang eines Prozesses. Die Zeitlinie, die da aufgemacht wurde, ist extrem ehrgeizig. Ausarbeitung von Sicherheitsgarantien und das Zweiertreffen von Selenskyj mit Putin, beides soll innerhalb von 2 Wochen über die Bühne gehen. Es wäre mehr als überraschend, wenn Moskau da mitziehen würde. Russland ist daran gelegen, Zeit zu gewinnen und schnelle Ergebnisse in Richtung Friedensabkommen oder gar ein Waffenstillstand stünden dem entgegen.
Wie sicher ist es denn aus Ihrer Sicht, dass es überhaupt zu so einem Zweier- und dann auch Dreier-Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Putin geben wird?
Und man könnte es noch verlängern, denn Macron hat gesagt, auch ein Vierer-Treffen wäre dann eigentlich nötig mit den Europäern mit am Tisch. Das ist alles völlig unsicher, denn es fehlt ein klares Signal aus Moskau. Und insofern werden wir abwarten müssen. Das heißt nicht, dass man sich in Europa, auch in Washington, nicht auf all so etwas vorbereiten kann. Doch ohne eine Zusage von Putin an einem solchen Treffen teilzunehmen, würde es nicht stattfinden.